Kommen wir zur Ausgangsbasis des späteren PAL-Farbfernsehsystems. Das zweite NTSC. NTSC steht für National Television Committee, was gleichbedeutend ist mit einem übergreifenden Zusammenschluss von Unternehmen und Institutionen für Normierungsarbeiten in Zusammenarbeit der FCC, US-Regulierungsbehörde. Zur Begriffserklärung sei erwähnt, dass die Schlüsseltechniken des elektronisch simultan übertragenen und zum Schwarz-Weiß-System kompatiblen Farbfernsehens in den USA bereits seit den späten 1940er Jahren erforscht und 1954 mit hohen Anfangsverlusten auch eingeführt worden ist. Dies geschah unter der Federführung der RCA, Radio Corporation of America, durch den nachhaltigen Antrieb ihres besessenen Präsidenten David Sarnoff bei Einsatz erheblicher finanzieller Mittel, in Klammer 20 Millionen US-Dollar, und unorthodoxer Motivationsmethoden. Vorhergehende Versuche der CBS mit sequentieller Signalübertragung und mechanisch rotierenden Farbrädern, unter anderem die Problematik der Herstellung einer damals schwierig zu bauenden Farbbildröhre zu umgehen, wurden letztendlich von der FCC aus Gründen mangelnder Kompatibilität zum geltenden Schwarz-Weiß-Standard abgewiesen. In einem Kasten werden auszugsweise die Schlüsseltechniken um das zweite NTSC angeführt. Diese sind die Schattenmaskenbildröhre, zum Beispiel die Type 15GP22 mit 195.000 Löchern, das entspricht 585.000 Farbpunkten, und einer Dreifach-Elektronenkanone in Delta-Anordnung. Weiters die Kompatibilität, also Verträglichkeit zum Schwarz-Weiß-System durch Anwendung einer Quadratur-Amplitudenmodulation eines passend gewählten Farbhilfsträgers, in Klammer 3,58 MHz, mit den Farbart-Signalen I und Q. Dies entspricht etwa dem U- und V-Signal beim späteren PAL und ansatzweise den heutigen Komponentensignalen Chroma-Rot und Chroma-Blau. Ebenfalls eine Schlüsseltechnik ist das Mitsenden eines Referenzbursts, also eines Referenzsignals zur Farbsynchronisierung des Empfängers, sowie die Schaffung einer aufnahmeseitigen Definition der zu übertragenen Farben, also einem genormten Farbdreieck, mit Wahl des entsprechend leuchtenden Phosphors in der Bildröhre selbst, sowie die Erarbeitung der optimalen Farbzusammenstellung und deren Auszüge. 1954 war es dann soweit, dass eine Handvoll Hersteller NTSC-Farbfernsehempfänger zum gestützten Preis von 1000 US-Dollar im Handel anboten. Das, was jedoch der Käufer für sein Geld bekam, hat natürlich wenig mit unseren heutigen Vorstellungen eines Farbfernsehbildes zu tun. Hier sei zum einen die runde, Rufzeichen, 15 Zoll Farbbildröhre erwähnt, was für Amerikaner der entsprechenden Käuferschicht schon damals als mickrig galt. Farbflecken vom Erdmagnetfeld herrührend, die bei der ersten Inbetriebnahme entfernt werden mussten und beim Verstellen des Gerätes wieder kamen. Oder etwa Konvergenzprobleme mit nicht deckungsgleichen Farbstrahlen am Bildschirm. Und last but not least der Umstand, dass systembedingt der Zuseher in die Pflicht genommen wurde, selbst die auf dem Übertragungsweg entstandenen Phasenverschiebungen des Farbartsignals durch einen Taint-, Hue- oder Farbtonregler auszugleichen, wenn er nicht rote oder grüne Gesichter sehen wollte. Zur Vereinfachung dieses letztgenannten Vorgangs wurde ab 1956 von der NBC, National Broadcast Corporation, das bekannte Peacock-Pfauen-Testbild vor Beginn einer Farbfernsehsendung eingeblendet, um den Zusehern die richtige Farbtonabstimmung zu ermöglichen. Daraus folgte auch die spöttische Abwandlung, nach der NTSC die Abkürzung für Never Twice the Same Color, nie zweimal die gleiche Farbe wurde. Erstere oben angeführte Kinderkrankheiten, die keineswegs von der Pionierleistung des zweiten NTSCs ablenken sollen, waren neben den hohen Kosten der Grund, weshalb Farbfernsehen auch in den USA erst ab etwa Mitte der 1960er Jahre seinen breiten Durchbruch fand. Daraus folgte das Fazit über NTSC von Walter Bruch. Er schreibt über seine selbstgemachten Erfahrungen mit NTSC 1953: Als ich die roten Haare von Heidi gesehen habe und es mir mit keiner Einstellung gelang, die roten Haare so zu sehen, wie sie am Nachmittag auf dem Monitor im Studio geleuchtet hatten, da war mir klar, so konnte das für uns in Deutschland nicht eingeführt werden. Es schien, als wolle er es nicht übers Herz bringen, auch den Deutschen den ständigen Canossa-Gang hin zum Farbtonregler anzutun.